Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast. Der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Zumindest normalerweise, denn heute in der 30. Folge, so ein bisschen in der Bonus- oder Jubiläumsfolge, wie man das gerne auch nennen will, habe ich die liebe Jessica Hallermöller und den Thorsten Simon von Books on Demand zu Gast. Und Books on Demand ist wahrscheinlich schon jedem ein Begriff, der sich zumindest mal entfernt mit Buch veröffentlichen und Self-Publishing auseinandergesetzt hat. Für alle, die das noch nicht kennen, Schande über euch erstmal. Books on Demand, von mir erstmal kurz aus dem Internet erklärt, ist eine Self-Publishing-Plattform mit Hauptsitz in Hamburg und gilt als europäischer Marktführer im Bereich Print on Demand. Was das alles genau im Detail bedeutet, werden wir von den beiden auch gleich noch hören. Und vorab, bevor ich die beiden endlich begrüße, nochmal die klassische Info. Alle in der Folge genannten Links findet ihr wie gewohnt in den Shownotes und der Videobeschreibung. Lange, lange Rede, vielleicht kurzer Sinn. Lieber Jessica, lieber Thorsten, herzlich willkommen im Schreibmein-Podcast.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch von mir hallo und vielen Dank.
Ja, cool auf jeden Fall, dass ihr zugesagt habt und dabei seid. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber meine Eltern haben mir immer erzählt, man darf sich nicht mit Fremden unterhalten. Deswegen so ein bisschen als Einstieg. Vielleicht ein bisschen mehr bei euch, dass man da so ein bisschen mehr erfahren kann. Was ich, glaube ich, ganz cool fände für die Zuhörerinnen und Zuhörer als Einstieg. Wie seid ihr denn zu Books on Demand gekommen und was macht ihr dort genau? Also wie sieht so euer typischer Alltag aus? Jessi, gerne anfangen.
Okay, dann starte ich gerne. Also ich glaube, mein Weg zu BOD hat ist eigentlich ein langer Weg. Denn eigentlich komme ich gar nicht aus der Buchbranche, sondern ursprünglich war ich selbstständige Fotografin für knapp 5 Jahre und habe aber das Thema Buch quasi immer schon in meinem Leben gehabt und hatte einfach sowohl, bin ich leidenschaftliche Leserin, als auch jemand, die sehr gerne schreibt privat. Und es war eher so ein kleiner Impuls, dass ich gesagt habe, ich möchte in meinem Leben irgendwann was mit Büchern machen. Und dann war das so, dass ich immer mal wieder hier an diesem Standort vorbeigefahren bin und gesagt habe, warum bewirbst du dich da nicht eigentlich? Vielleicht finden sie oder suchen sie jemanden wie dich. Und ich habe mich dann einfach initiativ beworben, war damals, wie gesagt, noch selbstständig als Fotografin. Und dann passte das irgendwie, weil meine jetzige Chefin, Iris Kierberg, gesagt hat, ja, komm doch mal vorbei, lass uns mal kennenlernen und vielleicht passt du in unser Team. Und das ist jetzt 5 Jahre her und seitdem bin ich im Marketing-Team von BOD, bin da für den Bereich Social Media zuständig, für den Blog, bei dem es ganz, ganz viele Tipps zum Thema Schreiben, Gestalten, Veröffentlichen und Vermarkten von Büchern gibt. Und alles, was das Thema E-Mail-Marketing betrifft, läuft quasi auch über meinen Tisch. Das heißt, wenn man das jetzt professionell ausdrücken will, ist das Thema Content, E-Mail-Marketing und Social Media mein Bereich.
Ja, sehr cool. Also bei mir hast du schon mal einen Pluspunkt, weil ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Bereich. Das heißt, Thorsten, du musst jetzt irgendwie nachziehen.
Ich glaube, das schafft er.
Wie sieht das bei dir aus?
Fotografie habe ich nur so als Hobby mal Berührungspunkte gehabt. aber mein Weg ähnelt dahingehend so ein bisschen Jessis, dass auch Buch bei mir eigentlich schon immer ein Thema war, aber eher auf der passiven Seite des begeisterten Lesers. Und das Schreiben war bei mir immer ein beruflicher Bestandteil. Also ich habe einen klassischen PRler-Hintergrund. Ich bin hier bei BOD seit mittlerweile 10 Jahren Pressesprecher und habe also alles auf meinem Schreibtisch, was das Thema Kommunikation nach innen und außen betrifft. Von der klassischen Pressearbeit, aber auch über Eventmanagement ist da viel mit drin, was ich dann auch mit anderen Kolleginnen aus unserem Team dann betreue. Und habe vorher insbesondere in Agenturen gearbeitet, in Hamburg und München, und habe da natürlich das Thema Schreiben auch viel gehabt. Und habe mich dann aber irgendwann dazu entschlossen, die Agenturseite zu verlassen und auf die Unternehmensseite zu wechseln. Und da kam das Gesuch von BOD für mich super gut passend, da man da einen Pressesprecher gesucht hat und ich dann zum ersten Mal so in meinem beruflichen Leben die Möglichkeit hatte, so meine private Leidenschaft, das Buch und das Lesen mit meiner beruflichen Leidenschaft rund um die Kommunikation halt zu verbinden. Und das bereitet mir sehr viel Freude, deshalb bin ich auch sehr gern schon seit mittlerweile jetzt 10 Jahren bei BOD. Und habe hier auch ein tolles Team um mich herum, also tolle Kolleginnen, und Kollegen wie halt die Jessi. Und das macht einfach sehr viel Spaß, dann auch hier entsprechend zu arbeiten. Bin jetzt auch seit mittlerweile 3 Jahren auch im Personalunion Pressesprecher bei unserer Unternehmensschwester Libri. Wer Libri vielleicht nicht kennt, das ist Deutschlands größter Zwischenbuchhandel, also Barsortiment. Also wenn wir nachher noch mal vielleicht über das Thema Buchhandel sprechen und wie schaffen es denn die Bücher von Self-Publishing-Autorinnen und Autoren in den Buchhandel, dann ist der Name Libri da durchaus wichtig und dann könnte man vielleicht da auch noch mal drauf zurückkommen. Aber das ist so ein bisschen so mein Werdegang hin zu BOD.
Die Liebe zu Büchern quasi, ja. Das verbindet uns so ein bisschen. Wenn es nicht die Fotografie ist, dann die Liebe zu Büchern.
Ja, sehr cool. Aber auch verrückt, dass bei euch ja schon auch irgendwie Jubiläen sind. Thorsten, irgendwie 10 Jahre, bei dir auch irgendwie 5 Jahre, 30. Ja. Folge, also Jubiläumsfolge, top, besser geht's quasi gar nicht.
Ja, und BOD ist dieses Jahr auch 25 Jahre alt geworden, also auch das ein großes Jubiläum.
Also, was wollen wir mehr? Besser kann es eigentlich nicht mehr werden. Wir müssen eigentlich hier schon beenden. War schön.
Jetzt kennen uns alle. Besser. Tschüss.
Thorsten, dich noch eine kurze Frage. Und zwar Pressesprecher. Ist natürlich vielleicht so ein bisschen Vorurteilsdenken, aber bist du dann die Person, die irgendwie bei kritischen Fragen ist, ah ja, Thorsten, da musst du ran beantworten? Ist das so ein Ding? Oder?
Ist ein Teil davon, ja. Also, auch wenn es jetzt, also es muss nicht unbedingt gleich Krisen-PR sein, aber das ist natürlich ein Teil von dem, was ich auch mache und da stimme ich mich auch tatsächlich eng mit Jessi ab, weil sie ja die Social-Media-Kanäle bei uns betreut und dann gibt es natürlich auch mal Rückfragen, die entweder durchaus auch mal kritisch sein können oder wo man auch vielleicht mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt. Und dann haben wir auch den Vorteil, dass wir, wenn wir im Büro sind und nicht im Homeoffice, uns das Büro teilen und von daher auch kurze Abstimmungswege haben und dann tauschen wir uns dahingehend aus. Also das ist aber auch nur ein Teil von dem, was ich mache. Wir schauen natürlich auch immer, dass wir proaktiv mit Themen nach draußen gehen und das ist dann auch etwas, was ich dann begleite.
Ja, sehr cool. Also ich kann euch schon mal versprechen, ich habe hier nur liebe Fragen. Ja.
Das ist gut.
Hier wird es kein Krisenmanagement geben.
Das ist ja auch okay, es ist auch berechtigt und wichtig, ja. Auch entsprechend mal genauer nachzufragen. Und das wollen wir auch. Also es ist auch etwas, wo wir auch versuchen, immer transparent zu sein und offen zu sein, in den Dialog zu gehen. Und wer uns auf Social Media beispielsweise anschreibt, der kriegt dann auch immer relativ schnell auch die Antwort entsprechend. Da ist Jessi auch immer sehr hinterher und oder auch unseren Blog auf unserer Website, der sich an Autoren und Autoren richtet. Also das ist auch etwas, wo wir auch immer gern in den Kontakt gehen wollen, sei es jetzt rein digital, aber natürlich auch sehr gern immer auf Veranstaltungen wie jetzt Buchmessen beispielsweise. So weit ist es ja auch nicht mehr hin, dass Frankfurt um die Ecke kommt. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, auch unsere Autoren und Autoren durchaus schätzen. Wir haben ja auch einen Kundenservice bei uns. Also die sitzen jetzt tatsächlich ein paar Räume weiter. Und das sind halt Leute, die hier in Hamburg-Norderstedt sitzen und entsprechend dann auch für Rückfragen von unseren Autoren und Autoren da sind.
Ja, sehr cool. Jessi, du hast eben im Nebensatz mir eine kleine Steilvorlage gegeben. Du schreibst auch. Das ist natürlich direkt die Frage, was schreibst du? Was ist das irgendwie genretechnisch oder wie ist das hobbymäßig? Wie sieht das aus?
Genau, ich sag mal, der Vorteil ist ja, wenn man in der Buchbranche arbeitet, man hat alle Tools und ExpertInnen an der Seite und eigentlich ist das aber auch so ein bisschen das Negative, weil alle Augen sind immer auf einem selber gerichtet und das ist auch der Grund, warum ich mich bisher nie getraut habe, eins meiner Manuskripte zu veröffentlichen. Vielleicht passiert das nochmal, es wäre eigentlich zu schade, wenn nicht, aber ich glaube, da spricht immer so ein bisschen die Perfektionistin aus mir, dass sie Angst hat, weil man natürlich so bekannt ist dann in der Buchbranche, dass alle Leute auf einen gucken. Aber um die Eingangsfrage sozusagen zu beantworten, welches Genre, ist eigentlich eher Gegenwartsliteratur, also kein Fantasy oder so. Und habe damals für all diejenigen, denen Tumblr noch ein Begriff ist, damals einen Tumblr-Blog gehabt, habe auf MySpace geschrieben, hatte einen eigenen Blog, auf dem ich Geschichten veröffentlicht habe. Und das ist eigentlich immer ein Teil quasi meines Alltags und es hat aber noch nicht die große, weite Welt in die Veröffentlichung gefunden, obwohl ich natürlich an der super Quelle sitze. aber wie gesagt, da steht man sich manchmal selber im Weg und deswegen kann ich AutorInnen auch total gut verstehen, die auch einfach Angst haben, ihre Leidenschaft nach draußen zu bringen. Und deswegen kann ich das einfach sehr gut nachvollziehen und Freue mich aber, dass wir so viele großartige AutorInnen haben, die sich trauen und ja, wir den Büchern ein Zuhause bei uns geben dürfen.
Ja, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, was du jetzt gerade gesagt hast. Und vor allem der Punkt, dass es jetzt noch nicht veröffentlicht ist, heißt ja noch lange nicht, dass es nicht irgendwann mal vielleicht doch veröffentlicht wird.
Genau.
Also wir halten die Augen und Ohren offen für deine Bücher. Und vielleicht auch ganz cool, Herr Thorsten, du hast ja gesagt, du schreibst, du bist eher der begeisterte Leser. Aber vielleicht dann nochmal an Jessi die Frage, wenn der Thorsten schreiben würde,
ja.
Was würdest du sagen, was für ein Genre würde der Thorsten unsicher machen?
Das ist relativ simpel. Thorsten würde auf jeden Fall Fantasy, wenn nicht sogar High-Fantasy-Bücher schreiben. Denn er ist auf jeden Fall ein leidenschaftlicher Fantasy-Leser und ja, liebt es einfach so in fremde Welten abzutauchen. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass seine Schreibleidenschaft auch in dieses Genre gehen würde.
Sehr gut. Thorsten, würdest du zustimmen, oder?
Also auf jeden Fall, was das begeisterte Lesen dieses Genres betrifft. bei mir ist bisher so diese Schreibleidenschaft, also dazu gehört ja auch wirklich eine Menge Selbstdisziplin an der Stelle. Also das muss man ja auch wirklich dann, das bewundere ich auch immer. Also egal, was es für ein Buch am Ende wird, welches Genre es wird, ziehe ich da wirklich immer so meinen imaginären Hut vor allen Autorinnen und Autoren, die einfach diesen langen Weg gegangen sind. Und das ist ja auch für viele ein extrem langer Weg. Also wir haben ja mittlerweile auch Autorinnen, die schaffen es, innerhalb weniger Monate einen neuen Liebesroman zu schreiben und zu veröffentlichen. Aber das sind natürlich erfahrene Autorinnen, die über wirklich jahrelange Schreiberfahrung an der Stelle verfügen. Und für alle anderen, gerade beim ersten Mal, ist das wirklich, man ist da, glaube ich, sehr dankbar, wenn man Anlaufstellen hat, entweder sowas wie dein Podcast hier, wo man sich informieren kann, wo man sich Hilfe holen kann, Ermutigung vielleicht auch durchaus oder dann halt ein Netzwerk schon hat, was einen manchmal auch durch einige Phasen durchaus des Zweifelns bringt. Und ich ziehe mich dann lieber eher auf den Standpunkt zurück. Ich lese dann das fertige Buch gerne und ich unterstütze auch Autoren und Autoren dabei. Habe ich auch tatsächlich schon vielfach gemacht, entweder so als Testleser oder indem ich halt einfach Tipps gegeben habe, auch gerade im Freundes- und Bekanntenkreis. Und das Schreiben ist bei mir dann eher, das ist dann der Beruf tatsächlich. Also dann schreibe ich halt Artikel oder Pressemitteilungen oder dergleichen mehr Reden und genieße dann im Feierabend eher das Lesen als das Schreiben.
Ja, sehr cool. Aber bin ich voll bei dir mit den Punkten, die du gesagt hast. Das habe ich auch im Laufe des Podcasts sehr gemerkt, so dass Schreiben wirklich ein Marathon ist, kein Sprint. Klingt jetzt natürlich sehr platt, aber ist halt einfach so, dass es einfach ein sehr, sehr langer Prozess ist. Ob es jetzt dann in dem Sinne schnell in 2-3 Monaten geschrieben ist, aber es ist trotzdem irgendwie dieser Aufwand, dass man sich jeden Tag hinsetzt und daran arbeitet, dass so diese Routine das so ein bisschen ausmacht. Und auch was du gesagt hast, dass man irgendwie sich austauscht und mit anderen auch diese Erfahrung hat, ist vielleicht auch mit dem Punkt von Jessi ganz cool. Dass man auch merkt, wenn man irgendwie dieses Perfektionistische hat oder dieses mit dem, oh, das Manuskript, ich habe es noch nicht veröffentlicht und so diese Selbstzweifel, dass das irgendwie dann doch wieder alle Autorinnen und Autoren so ein bisschen haben, dass man damit nicht so alleine ist. Was ich finde, hat mir damals sehr geholfen, weil man beim Schreiben irgendwie so ein bisschen isolierter ist und das so eine alleinige Tätigkeit ist und dass man dann irgendwie so mitbekommt, okay, diese Zweifel haben auch andere, das ist normal, dass das so ein bisschen runterfährt und dann ist das gar nicht
mehr alles
so schlimm.
Absolut, das geht ja selbst sehr, sehr erfahrenen AutorInnen so. Also auch die zweifeln immer noch, obwohl die schon, keine Ahnung, 20 Buchveröffentlichungen gemacht haben und auch die kommen immer noch an einen Punkt, an dem sie denken, oh mein Gott, was habe ich hier eigentlich geschrieben, das will doch niemand lesen. Also das hilft ja so ein bisschen, wenn man wirklich sich mit anderen Leuten austauscht und merkt, ich bin eben nicht alleine. Das geht natürlich auch für andere Themen, aber auch natürlich fürs Schreiben.
Am Ende ist es auch so ein Leap of Faith, wie es ja dann irgendwie im Englischen gern heißt. Also man muss halt wirklich diesen Vertrauenssprung dann irgendwann machen. Es gibt Menschen, die neigen dann natürlich stark zum zu viel Nachdenken in dem Moment. Und natürlich ist ein Buch, man kann immer an irgendwelchen Ecken und Sätzen und Wörtern noch schrauben. Und das sehen wir auch vielfach. Also wir unterhalten uns auch schon teilweise wirklich sehr lange mit Menschen, die uns auf den Messen besuchen. Und es jahrelang dann nicht geschafft haben, ihr Buch, was eigentlich aus unserer Sicht schon längst fertig ist, dann nicht zu veröffentlichen. Also der Schritt und die Entscheidung obliegt natürlich jeder einzelnen Person, aber das ist eigentlich auch etwas, was wir dann raten. Natürlich hol dir Hilfe, Unterstützung, da wo du sie brauchst, beim Schreiben, beim Gestalten. Hol dir auch Feedback, sei es jetzt Testleserin oder über ein Lektorat. Das ist natürlich dann so das Beste, was man machen kann. Aber irgendwann ist dann auch dieser Zeitpunkt gekommen, wo man dann auch loslassen muss. Oder wenn man es wirklich diesen Wunsch in sich trägt, ich möchte ein Buch veröffentlichen, dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo man einfach sagen kann, okay, jetzt es bringt dann auch nichts mehr, weil ich drehe mich dann irgendwann ab einem gewissen Punkt auch nur noch im Kreis. Und das ist aber natürlich auch etwas, was Mut verlangt. Und da ist wirklich toll und gut, wenn man ein Netzwerk hat, wenn man ein bisschen Unterstützung auch von außen vielleicht an der einen oder anderen Stelle hat, um am Ende diesen einen Schritt zu tun. Weil das ist auch etwas, was wir dann auch nur immer vermitteln können. Macht es so gut, wie ihr könnt und vermögt. Holt euch Hilfe, wo ihr könnt und wollt. Und am Ende versucht es, macht es. Also ja. Es ist natürlich immer so dieses, ich entlasse hier etwas, was mir ans Herz gewachsen ist. Und manchmal ist die Welt da draußen auch ein bisschen grausam, wenn man einige Leserstimmen auf einigen Plattformen und Online-Shops sieht. Aber auch da kann man sich im Vorfeld vorbereiten und darauf wappnen. Und es gibt aber auch mit negativer Kritik kommt auch ganz viel positives Feedback zurück. Also für alle, die da draußen noch zweifeln und eigentlich an dem Punkt schon stehen, das Buch zu veröffentlichen, hier nur der Appell an euch, traut euch. Also es wird gut.
Sehr cool. Kann ich nur unterschreiben. Voll cool. Und wenn man jetzt den Schritt wagen will und sagt, okay, ich möchte das gerne im Self-Publishing veröffentlichen und vielleicht zu den Personen gehört, die von Books on Demand noch nichts gehört haben, so an euch die Frage, weil ich habe das ja eben so ein bisschen Larifari erklärt, aber von den Fachleuten vielleicht jetzt nochmal, was ist Books on Demand genauer? Was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, eigentlich hast du es auch, selbst wenn es Larifari war, hast du es aber eigentlich schon ziemlich auf den Punkt getroffen, denn wir sind eine Self-Publishing-Plattform, also ein Distributor, bei dem man seine Bücher veröffentlichen kann, das heißt für den Buchmarkt verfügbar machen. Und wenn man das jetzt runterbricht, das ist quasi so, dass man mit einem fertigen Manuskript bei uns ankommt. Ein Manuskript, was zum Beispiel noch Textarbeit braucht. Das heißt, du bist vielleicht als Autorin auf der Suche noch nach jemandem, der das Lektorat übernimmt. Oder du benötigst noch Coverdesign. Dann sind wir quasi die Anlaufstelle, die dich entweder mit deinem bereits komplett fertigen Buch unterstützen kann oder einfach noch auf dem Weg sozusagen dorthin unterstützt. Das heißt, es gibt bei uns ExpertInnen in Teams, die ja solche Sachen übernehmen können, wie Lektorat, Korrektorat, Coverdesign, Buchblockdesign. Aber natürlich gibt es bei uns auch ExpertInnen zum Thema Marketing, weil ja das Buchschreiben ist natürlich immer so die eine Sache, aber es müssen natürlich auch Leute davon erfahren, dass es das Buch überhaupt gibt. Und da kommt dann natürlich das große Stichwort Marketing auf den Plan. Und ja, also es ist quasi so, dass man über uns das Buch veröffentlichen kann und wir sorgen dafür, dass es halt in die ganzen Buchhandlungen kommt, in die Online-Shops und quasi von Lesenden sowohl als auch von Buchhandlungen bestellt werden kann. Das jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Vielleicht willst du noch ergänzen, Thorsten, aber eigentlich.
Du hast es ja schon wunderbar erklärt. Also vielleicht so auf einen Satz runtergebrochen. Also mit uns kann jeder sein oder ihr Buch veröffentlichen und über den Buchhandel verfügbar machen für Leserinnen und Leser. Und uns gibt es auch schon länger. Jessi hat ja schon kurz angedeutet.
Ich habe geteasert.
25 Jahre. Also tatsächlich, die Idee ist sogar noch ein Jahr älter. 97 entstand so die Idee bei Libri damals und 98 im Sommer 98, also gerade jetzt wirklich vor 25 Jahren, erschien dann das allererste Buch bei BOD. Und das gibt es tatsächlich immer auch noch im Handel. Das ist die Hamburger Verfassung. Und das ist sozusagen auch wirklich die Eins, also wie bei Onkel Dagobert mit dem Glückstaler, sein erster verdienter Taler, ist die Nummer Eins bei uns auch im System. Immer noch diese Hamburger Verfassung, die wir vor 25 Jahren, beziehungsweise ein Verlag bei uns veröffentlicht hat. Wir haben nämlich angefangen eigentlich mit der damals noch sehr jungen Technologie des Print-on-Demands, da kann ich gleich noch ein bisschen mehr vielleicht dazu erzählen, die nach Deutschland zu holen. Also das ist dieses Thema des Digitaldrucks, dass man nicht mehr in klassischer Auflage druckt, viele, viele Bücher, die man dann auf Lager legt und dann halt hofft, dass sich diese Bücher abverkaufen. So läuft es klassischerweise bei den Verlagen, damals vor allem, heute ist das alles ein bisschen diverser geworden Und da gab es dann halt vor 25 Jahren die Idee, okay, lass doch diese Print-on-Demand-Technologie nehmen und die Verlagen zur Verfügung stellen, damit sie halt, damals war, ging es vor allem darum, Kleinauflagen beziehungsweise vergriffene Titel. Das kennt jede oder einige von euch vielleicht ja auch. Man sucht nach einem Buch, aber das ist nicht mehr verfügbar, weil
Das
die
Gleiche.
Auflage ausgelaufen ist. Also ich kann es nur noch antiquarisch erwerben und vielleicht habe ich Pech und es klappt gar nicht mehr. Und davon gibt es wirklich Tausende bei jedem Verlag. Das ist, man spricht dann auch immer so von der Backlist und die Frontlist, das sind die Titel, die gerade neu rausgekommen sind. Das sind die, die auch dann meistens in der Aufmerksamkeit stehen. Und die Backlists sind aber eigentlich so, wenn man es kaufmännisch betrachtet, so das Rückgrat eines jeden Verlags. Das ist so das, auf dem alles fußt. Und das sind dann so Bücher, die sich immer mal wieder verkaufen, aber nicht so häufig. Und deshalb dir damals die Idee, okay, lass POD, also Print on Demand, den Verlagen anbieten. Die digitalisieren dann ihre Bücher, also auch durchaus vergriffene Auflagen, und sie sind wieder im Markt verfügbar für Lesende. Hat den großen Vorteil, ich muss in keine Vorfinanzierung gehen. Es ist sehr nachhaltig. Also es werden auch immer nur die Bücher ja gedruckt, die halt bestellt werden. So funktioniert das Ganze. Also als Leser, wenn ich jetzt mich für ein Buch interessiere, kann ich in eine Buchhandlung gehen oder ich schau online und dann sehe ich das gelistete Buch und ich sehe eigentlich gar nicht, ob das jetzt ein auflagengedrucktes, auf Lager liegendes Buch ist oder ob das ein Print-on-Demand, also digital gedrucktes Buch ist. Das Einzige, woran ich das manchmal erkennen kann, ist, dass die Lieferzeit ein bisschen länger ist als bei einem gelagerten Titel. Und aber in der Ausstattung her, also was so Taschenbücher beispielsweise anbelangt, kann ich als Laie da eigentlich schon fast keinen Unterschied mehr erkennen. Also gerade wenn es um rein Schwarz-Weiß-Druck, also Textdruck, Taschenbuch oder auch Hardcover, von daher gehe ich davon aus, dass selbst viele, die vielleicht noch kein Self-Publishing-Buch in den Händen hatten, oder von Self-Publishing-Autoren und Autoren, sicherlich schon mal ein POD-gedrucktes Buch in der Hand gehabt haben, weil das sind auch gerade was im Wissenschaftsbereich, Universitätsbereich, die Bücher werden ganz häufig im Demand-Druck gedruckt, weil sich es da einfach aufgrund der ohnehin schon geringen Auflagengrößen viel eher kalkulieren lässt und viel rentabler ist. Und lange Rede hin zurück zu den Autoren und Autoren. Also wir sind gestartet mit den Verlagen und haben dann aber auch gemerkt, Verlage sind manchmal ein bisschen, das dauert, bis sie auf neue Technologien aufspringen. Und deshalb haben wir es halt dann auch sehr früh schon Autoren und Autoren angeboten. Und die haben sehr, sehr positiv darauf reagiert, auf diese Möglichkeit, sozusagen demokratisierter Weg des Veröffentlichens. Ich muss nicht mehr an einem Gatekeeper vorbei, ich muss mein Buch nicht irgendwo pitchen, sondern ich entscheide selbst über Inhalt, über Gestaltung, über Preis und über den Zeitpunkt, wann es veröffentlicht wird. Und so sind wir gestartet und mittlerweile sind wir nicht nur in Deutschland, in Österreich und der Schweiz aktiv, sondern auch in Spanien, in Frankreich, Dänemark, Norwegen, Finnland und Schweden und haben da über 65.000 Autorinnen und Autoren, die mit uns ihre Bücher veröffentlichen. Also wir sind da schon einen sehr weiten Weg gegangen, haben aber auch entsprechend eine Menge Erfahrung sammeln können, die wir dann auch jetzt neuen Autorinnen und Autoren gern zur Verfügung stellen, so wie Jesse das auch schon beschrieben hat, indem wir dann Lektorate anbieten, Korrektorate, Coverdesign, unterstützen beim Marketing. Also all das, was man auch mitmachen muss, weil mit dieser Freiheit im Self-Publishing sein eigenes Buch zu veröffentlichen, kommt auch, so mit großer Freiheit kommt große Verantwortung, entsprechend auch die Verantwortung als Marketier oder als eigener Verlegerin oder Verleger in dem Moment dann hinzu. Also ich muss dann auch schon selbst dafür sorgen, dass mein Buch bekannt wird, aber da geben wir entsprechend auch gerne Tipps.
Ja, super verrückt, was aus der Hamburger Verfassung alles innerhalb von 25 Jahren entstehen kann, wo wir heute stehen. Echt Wahnsinn.
Absolut.
Aber auch schon interessant zu hören, dass Books on Demand ja über den klassischen, über das Verlegen oder das Herausbringen von Büchern schon den Schritt davor unterstützt im Sinne von Coverdesign und Lektorat und sowas. Sind diese Personen dann bei euch in-house die Expertinnen und Experten oder ist es dann sich vorzustellen wie ein Netzwerk aus externen Leuten, die ihr da dann zu Rate zieht?
Also das ist tatsächlich sowohl als auch. Also wir haben ExpertInnen hier, die bei diesen Themen unterstützen, aber wir haben auch zum Beispiel einen Pool an LektorInnen, mit denen wir wirklich schon jahrelang zusammenarbeiten. Die kennen uns, wir kennen die schon ganz lange. Das heißt, wir können da auch immer total gut einschätzen, wenn eine Autorin jetzt mit ihrem Buch kommt und ist zum Beispiel ein Fantasy-Titel, dann wissen wir, welche Lektorin, welcher Lektor ist dafür geeignet, wer könnte da gut zusammenpassen. Denn es ist ja auch immer überhaupt nicht so einfach, jemand Passendes zu finden. Also der Pool an LektorInnen ist riesig. Das ist auch kein geschützter Beruf quasi. Das heißt, jede und jeder kann sich als Lektorin im Internet anbieten. Und über uns hat man dann natürlich nochmal so eine kleine Garantie. Das sind halt Leute, die kennen sich da wirklich richtig gut aus und tun alles, damit am Ende ein professionelles Buch auf den Markt kommt. Und genau, also es ist ein Mix aus ja, ExpertInnen bei uns im Haus, als auch ein Pool von Leuten, ja, die uns einfach schon jahrelang begleiten.
Aber es ist spannend, den Aspekt zu betrachten, dass man von euch quasi diesen Approved-Status hat. So, das sind Leute, die sich wirklich mit dem Lektorieren oder Ähnlichem auskennen. Ja. Aber letzten Endes sind Cover-Design und Lektorat ja auch irgendwo eine persönliche Komponente einfach, ob man mit den Personen irgendwie auch klarkommt als Autorin, Autor.
Ja.
Aber schon mal von euch quasi diesen Stempel zu haben, hier die Leute, die wissen schon, was sie da machen, die haben schon Ahnung davon.
Ja, deswegen empfehlen wir auch immer, also selbst wenn man das nicht über uns macht, einfach das Thema Probelektorat. Also man kann ja ein Lektorat anfragen und sich mal ein paar Seiten lektorieren lassen und da merkt man schon, okay, spricht man die gemeinsame Sprache, ist man da irgendwie auf Augenhöhe, habe ich das Gefühl, mein Manuskript ist ja bei der Lektorin gut aufgehoben, weil wie wir von Anfang an schon immer gesagt haben, ist natürlich auch einfach ein sehr persönliches Thema. Und deswegen ist natürlich auch wichtig, dass man da mit jemandem zusammenarbeitet, der oder die das einfach ja genauso gut nachvollziehen kann und wo das Manuskript einfach gut aufgehoben ist. Und das kann man halt über so ein Probelektorat auch einfach mal ausprobieren.
Ja, bin ich bei dir. Und Thorsten, du hast ja eben schon so ein bisschen aufgedröselt, so diese Vor- und Nachteile, dass man Bücher on demand druckt. Zum einen mit der Auflagenzahl, dass man auch schon in kleineren Auflagen das Ganze drucken kann, dass es nachhaltiger ist. Vielleicht nochmal so ein bisschen runtergebrochen, wo siehst du da so irgendwie im Vergleich zu der Alternative irgendwie die Vor- und Nachteile von diesem Demand-Drucken?
Also die bekanntere Form sicherlich bei vielen ist ja nochmal der Auflagendruck. Heißt, man muss sich im Vorfeld entscheiden, wie viele Bücher drucke ich? Also in der Annahme, wie oft wird im Idealfall das Buch gekauft? Diese Frage stellen sich tatsächlich auch jedes Mal die Verlage neu. Das ist auch, man kann da auf Erfahrungswerte zurückgreifen, aber am Ende ist es immer eine kleine Wette auf den Markt und auf die Leserschaft da draußen. Und heißt dann entsprechend, wenn ich jetzt sage, ich spreche jetzt mal aus einer Verlagssicht, ich lasse jetzt 10.000 Exemplare drucken, dann muss ich die natürlich erstmal auch irgendwo lagern und dann muss ich halt hoffen, dass diese 10.000 Exemplare sich idealerweise in kürzester Zeit abverkaufen und dann fällt die Entscheidung, gehe ich in eine Nachauflage oder lasse ich den Titel entsprechend auslaufen. Das ist natürlich etwas, was in so Größenordnung, wo viele Autoren erstmal auch gar nicht denken, sondern heißt, wenn ich jetzt als Autor, als Autorin mir die Frage stelle, okay, jetzt möchte ich ein Buch veröffentlichen, ich kann es tatsächlich komplett alleine machen. Also man muss nicht über Plattformen oder Anbieter wie BOD entsprechend gehen, sondern man kann ja auch sowas wie eine ISBN selbst kaufen. Man kann selbst Verträge abschließen mit dem Zwischenbuchhandel, damit die Bücher auch aufgenommen werden, katalogisiert werden und damit dann auch erscheinen bei den Buchhändlern. Das ist aber, wie man schon vielleicht so ein bisschen von den Schilderungen gerade mitbekommt, sehr aufwendig alles und hält mich am Ende auch stark davon ab, das zu tun, was ich eigentlich ja möchte, und das ist Schreiben. Das heißt, unser Ansatz an der Stelle ist tatsächlich, es den Autoren und Autoren so einfach wie möglich zu machen und so viel ihnen den Rücken frei zu halten bei solchen Dingen, was das ganze Thema Drucken, Logistik, Administration betrifft, sodass sich unsere Autoren und Autoren idealerweise aufs Schreiben und dann auch aufs Vermarkten ihrer Bücher konzentrieren können. Print on Demand funktioniert halt im Gegensatz zum Auflagendruck so, dass die Bücher digitalisiert werden. Das heißt, es sind einfach erstmal nur Dateien und davon haben wir mit unseren Autorentiteln und den Titeln der Verlage, mit denen wir zusammenarbeiten, bisher sogar über 4 Millionen Stück. Also wir haben über 4 Millionen Bücher, die auf Servern und in der Cloud darauf warten, gedruckt zu werden. Und die Bücher sind aber genauso gelistet wie Bücher, die auch irgendwo auf Lager liegen. Das heißt, die erscheinen genauso in den Katalogen der Online-Shops, des stationären Buchhandels. Die sind genauso verfügbar wie halt auflagengedruckte Bücher mit dem einzigen Unterschied, sie werden immer erst dann gedruckt, wenn ein Kunde die Bücher auch bestellt, sei es halt in einem Online-Shop oder bei seiner Buchhandlung um die Ecke. Und das geht dann so, dass der Auftrag zu uns kommt. Unsere Druckerei sitzt mittlerweile in Bad Hersfeld, das ist in Hessen, also sehr genau, ziemlich so in der Mitte von Deutschland. Da hat auch Libri ihr Lager und da werden die Bücher dann gedruckt und ausgeliefert. Heißt, die kommen dann auf dem LKW und werden dann zum Verteilzentren gebracht und von da dann ausgeliefert, entweder in eine Buchhandlung zur Abholung oder halt dann entsprechend direkt an den Endkunden, weil er es dann vielleicht über einen Shop bestellt hat. Und der Vorteil ist halt wirklich, muss mir nicht die Gedanken darüber machen, wie viele Bücher drucke ich muss in keine Vorfinanzierung gehen, ich musste ja sonst Geld in die Hand nehmen, um erstmal zu sagen, ich starte mal mit 300 Büchern. Dann müsste ich, wenn ich diese 300 Bücher gekauft habe bei einer Druckerei, die, weiß nicht, in meiner Garage irgendwie lagern, und dann muss ich mich ja um die Listung kümmern und wenn dann ein Auftrag eingeht bei mir, dann muss ich das Ganze verpacken, ich muss eine Rechnung stellen. Also all diesen Rattenschwanz, der dahinter steckt, den wollen wir den Autoren abnehmen und deshalb setzen wir auf Print on Demand. Und heute immer wichtiger, das war damals vor 25 Jahren noch gar nicht so sehr das Thema, aber das ist einfach das Thema Nachhaltigkeit. Also wir sind davon überzeugt, dass das Print on Demand die nachhaltigste Form der Bucherstellung ist. Also weil wir einfach dieses ganze Thema der Überproduktion nicht haben. Wir haben so gut wie keine Remission. Also das sind Bücher, die bestellt, aber nicht abgeholt werden. Die haben wir tatsächlich, das ist ein großes Thema beim klassischen Auflagendruck und bei Büchern, die irgendwo gelagert werden, dass man, die werden dann beispielsweise an die Buchhandlungen ausgeliefert, dann liegen 10 Stück davon in der Buchhandlung und nur 2 verkaufen sich. Was macht die Buchhandlung mit den letztlichen 8? Die kann sie in der Regel dann zurückschicken an ihr Barsortiment, also an den Zwischenbuchhändler. Und dann wird alles wieder rückabgewickelt. Und wenn es ganz blöd läuft, am Ende der Verwertungskette werden die Bücher verramscht, also wirklich vernichtet. Und das ist etwas, was, glaube ich, jedem von uns im Herz wehtut, wenn Bücher irgendwie zerschreddert werden. Und all das umgehen wir damit, dass wir sagen, dass wir Print on Demand nutzen. Und das ist auch das, wo wir mit Verlagen auch heute noch reden und wo Verlage dann auch immer mehr diese Technologie entsprechend auch für sich nutzen. Nicht nur für ältere Titel, sondern mittlerweile auch viel für neuere Titel oder vielleicht auch für nischigere Themen, wo auch teilweise einfach schwer abschätzbar ist, wie groß ist die Zielgruppe für das einzelne Buch. Und was heute auch noch ganz spannend neu dazukommt, für alle, die TikTok nutzen, BookTok ist ja eine unglaublich stark wachsende Community auf dieser Plattform. Und was da zu sehen ist, dass viele ältere Titel auch auf einmal hochgespült werden. Also die geraten auf einmal in so einen Fokus von der Aufmerksamkeit. Der Titel geht viral und das muss gar kein neuer sein, der kann 10 Jahre alt sein. Aber das ist halt eine Nachfrage, die auf einmal ganz schnell da ist, mit denen sozusagen das klassische herkömmliche Logistikmodell des Buchhandels nicht klarkommt oder nicht darauf vorbereitet ist. Und dann wollen natürlich auf einmal hunderte, tausende von Leserinnen und Lesern diesen einen Buchtitel haben und der ist vielleicht gar nicht auf Lager. Und dann muss er nachgedruckt werden. Und bis das alles angelaufen ist und die Bücher da sind, ist eigentlich dieser kurzzeitige Bedarf, der über TikTok geweckt worden ist, schon längst wieder weg. Also ist das zum Beispiel auch etwas, wo getrieben vielleicht von einer anderen Technologie das ganze Thema Print on Demand bei den Verlagen auch nochmal viel stärker in den Fokus rückt, dass die halt sagen, ja super, damit kann ich ja schnell Nachfrage entsprechend auch bedienen. Und deshalb nutzen wir diese Technologie auch für die Verlage und profitieren letztendlich alle von. Also auch die Autorenschaft, die Leserschaft und dann auch der Handel und die Verlage. Und deshalb ist das aus unserer Sicht auch ein Zukunftsthema. Und wir sehen ja auch, dass einfach da Wachstum drauf ist. Und gerade in der heutigen Zeit, wo Auflagen immer kleiner werden, Transport- und Lagerkosten auch viel größer, Flächen versiegelt werden, weil halt Lagerhallen gebaut werden müssten, ist das ganze Thema Print on Demand sowohl für die Autorinnen und Autoren ein großer Vorteil als auch für die Umwelt.
Hm. Du hast ja eben mal erwähnt gehabt, dass es sein kann, dass wenn man dieses Print on Demand nutzt und ein Buch bestellt wird, dass es dann vielleicht ein bisschen länger dauert, bis es dann bei dem Endverbraucher ankommt oder der Endverbraucherin, um da vielleicht so ein Bewusstsein zu schaffen, dass es sich da jetzt nicht irgendwie um Monate handelt, die es länger dauert, was ist so, wenn es länger dauert, so der Schnitt irgendwie?
Also in der Regel ist es so, dass Taschenbücher von der Bestellung bis dass das Buch bei der Leserin ist, in der Regel 2 bis 4 Tage. Beim Hardcover, da ist die Produktion einfach noch ein Stück weit manueller, also da ist noch ein bisschen mehr Handarbeit tatsächlich dabei und es wird mehr und anderer Leim durchaus auch eingesetzt, sprich es fallen längere Trocknungszeiten an. Da kann man in der Regel noch mal so vielleicht 2 Tage draufpacken. Wir sind jetzt gerade dabei, ich hatte schon erwähnt, wir sitzen mit unserer Produktion jetzt in Bad Hersfeld. Das ist ein sehr neues Druckzentrum, was wir da aufgebaut haben. Das befindet sich jetzt immer noch in der Hochlaufphase. Wir sind sozusagen in den letzten Zügen davon. Und unser Ziel, was wir damit umsetzen wollen, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber wir sind davon überzeugt, dass wir es auch demnächst erreichen werden, ist, dass die Bücher über Nacht produziert und ausgeliefert werden. Sprich, dass es am Ende für die Wartenden, also sei es jetzt der Buchhandel oder Leserinnen und Leser, keinen Unterschied mehr macht, ob das Buch in Bad Hersfeld bei Libri auf Lager liegt oder gerade frisch gedruckt wird. Also das ist so das, was wir da gerade am Umsetzen sind. Wir hatten jetzt tatsächlich auch, und das wissen vielleicht einige auch von den Zuhörern, ein bisschen Schmerzen tatsächlich beim Anlaufen dieses neuen Druckzentrums. Also da kamen einige Dinge zusammen. Also teils, weil Papier eine ganze Zeit lang nicht verfügbar war. Das ist ja immer noch so ein Thema, hohe Papierpreise. Teils aber tatsächlich auch, weil Personal schwer zu bekommen ist. Also an der Stelle haben wir auch versucht, transparent auch immer zu kommunizieren. Da hat es dann auch leider ein bisschen länger gedauert. Wir arbeiten da unter Hochdruck daran, dass diese Zeiten immer kürzer werden und wir hoffen, dass wir auch tatsächlich demnächst dann es auch geschafft haben, dass wir dieses Ziel, mit dem wir immer angetreten sind, wir produzieren über Nacht, das heißt Taschenbücher, wenn ich sie heute bestelle, vor Bestellschluss in der Buchhandlung beispielsweise, der liegt dann immer so, je nachdem, wo die Buchhandlung in Deutschland sitzt, zwischen 17 und 19 Uhr, dass am nächsten Tag das Buch dann auch da ist. Das ist so das Ziel, mit dem wir arbeiten wollen. Das ist unser großer Anspruch. Und da sind wir eigentlich auch auf einem guten Weg.
Hm. Und wenn man jetzt, sage ich mal, sich fürs Self-Publishing entschieden hat und vielleicht dann recherchiert hat und vielleicht auch die Folge hier hört und sagt, Mensch, Books on Demand, das wäre meine Wahl. Und wir gehen jetzt mal von der Situation aus, sagen wir mal ganz selbstlos, ich würde sagen, ich würde jetzt mein Buch veröffentlichen wollen und habe, sage ich mal, Lektorat und Cover schon selbst irgendwie mich drum gekümmert und es geht jetzt wirklich um dieses, okay, ich will mein Buch veröffentlichen und sitze dann vor Books on Demand. So, was sind so die logischen Schritte oder der Prozess, den man durchgeht, bis man dann an dem Punkt ist, dass man sagt, okay, das Buch ist jetzt hochgeladen, es kann prinzipiell jetzt von Leuten bestellt werden und kommt dann auch an. Ja, also so ein bisschen nach dem Motto, okay, ich möchte das Buch jetzt bei Books on Demand einstellen und ich würde euch jetzt anrufen und sagen, was, wie gehe ich das an? Ja, ihr seid jetzt meine Books on Demand Coaches.
Okay, also du hast alles fertig, ja? Also du hast ein fertiges Manuskript, das ist alles durch. Okay, genau, da gibt es unsere Plattform, die nennt sich MyBOD. Das, was ganz cool dabei ist, dass es dich eigentlich Schritt für Schritt sozusagen zu deiner Buchveröffentlichung bringt. Das günstigste Paket, was du halt auswählen kannst bei uns, das sind 39 Euro, das ist BOD Publish. Dabei wird das halt für den Buchmarkt sozusagen zur Verfügung gestellt, du kriegst eine eigene ISBN und du würdest jetzt anfangen, auf unsere Website zu gehen und da einfach drauf zu klicken und dann ja, wirst du vom System ganz, ganz viele Fragen gefragt, unter anderem natürlich erstmal, was ist dein AutorInnenname oder dein Pseudonym, da gibt es ja auch Unterschiede, warum ich das eine oder das andere wählen wollen würde. Und dann hast du, bevor es sozusagen losgeht, ein paar Entscheidungen zu treffen. Das heißt, du müsstest dich zum Beispiel entscheiden, wie soll dein Buch aussehen? Also welche Ausstattung wählst du? Möchtest du ein Paperback nutzen? Möchtest du ein Hardcover? Bei einem Hardcover kannst du noch entscheiden, ob das einen Schutzumschlag haben soll, ob es einen geraden Rücken oder einen runden Rücken bekommt. Das heißt, du brauchst natürlich so ein bisschen eine Grundidee, wo möchte ich quasi hin mit meinem Buch. Und wir empfehlen da zum Beispiel ja, beide Varianten beziehungsweise auch noch das E-Book dazu, weil du natürlich deine größere Zielgruppe dadurch erreichen kannst. Und wenn du das halt ausgewählt hast, also du bist schon durch, weißt, wie das aussehen soll von außen, dann geht es an das ganze Thema Warengruppen und Verschlagwortung. Wie Thorsten vorhin schon mal gesagt hat, man muss ja auch dafür sorgen, dass das Buch gefunden wird und die Leute überhaupt etwas davon mitbekommen. Das heißt, du müsstest dann zum Beispiel wählen, welches Genre hast du eigentlich geschrieben? Also ist es ein Liebesroman und wenn ja, was für ein Liebesroman ist das? Also geht es um Leidenschaft? Sind da so wie gerade auf TikTok, es ist ein Spicy Book. all das sind Dinge, mit denen du quasi dein Buch so ein bisschen beschreiben müsstest bei uns auf der Plattform. Und das hilft halt, um es richtig zu listen. Also dass Buchhandlungen sowohl als auch Lesende quasi das Buch bestmöglich finden können. Denn es bringt natürlich nichts, wenn ich einen Liebesroman geschrieben habe und es findet plötzlich beim Thema Krimi statt. Und all das sind Einstellungen, die du quasi bei uns im MyBOD einstellen kannst. Und ja, fällt unter das ganze Thema Warengruppen und Verschlagwortung. Und wenn du das gemacht hast, dann geht es darum, dein Manuskript hochzuladen. Das ist immer im PDF-Format. Und dein Cover muss auch hochgeladen werden. Das hat natürlich deine Designerin für dich schon so bereitgestellt, wie das am Ende sein muss, nämlich mit Beschnittrand. Da findet man aber bei uns auf der Website auch ganz, ganz viel Anleitung. Also wenn man da noch nie was von gehört hat, sieht man das spätestens beim MyBOD, wenn du dabei bist, das hochzuladen. Und wenn das passiert ist, dann landet es quasi bei uns auf dem Tisch. Und dann hast du es quasi fast geschafft, dass dein Buch verfügbar ist. Denn jetzt geht es quasi nur noch darum, dass wir so ein paar Prüfungen machen. Denn Thorsten, du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, mit dem Thema Self-Publishing geht natürlich auch eine große Verantwortung einher. Das heißt, wir prüfen Inhalte, die geschickt werden zur Veröffentlichung, die durchlaufen so ein paar Prüfungsschritte. Das heißt, wir gucken erstmal ganz klassisch, ist das Impressum zum Beispiel im Buchblog enthalten? Gibt es irgendwie einen Tippfehler im Titel? Ist ein Klappentext drauf? Das ist sozusagen erstmal das Grobe. Und dann gucken wir, sind die Inhalte, die veröffentlicht werden sollen, sind es Themen, die irgendwie öffentlich Anstoß erregen können? Sind es Themen, die politisch extreme Positionen vertreten oder Personen verunglimpfen? Da gibt es so eine Art Parser, nennt sich das. Das ist ein Programm, das mit bestimmten Schlagworten gefüttert ist. Und da werden alle Manuskripte reingeladen. Und bei bestimmten Worten gibt es so eine Art Ampelsystem. Und wenn das sozusagen in so einer rote Kategorie fällt, dann gibt es bei uns halt ein Komitee aus ExpertInnen, die dann halt diese Bücher nochmal manuell prüfen und gucken, okay, ist das ein Titel, den wir auf den Markt bringen, ja oder nein? Und da gibt es halt ganz unterschiedliche Gründe, warum man das nicht machen würde. Und genau, wenn da aber alles in Ordnung ist, dann geht es sozusagen weiter und wir würden dann das Buch freigeben und an die Buchhandelskataloge melden. Das heißt, es würde dann im Verzeichnis lieferbarer Bücher gelistet sein. Das ist quasi die Schnittstelle für Buchhandlungen, was auch Neuerscheinungen angeht. Und wenn man quasi dieser Prüfung gut durchgekommen ist, dann ist das Buch auf dem Markt.
Und diese Angaben, die du eben erwähnt hast, wo man Genre, Titel etc., diese ganzen Klappentext-Informationen angibt, die dann für die anderen Plattformen relevant sind, ist es dann in dem Prozess einfach, dass man, wenn das dann fertig ist, dass die dann irgendwie aktuell sind? Oder wie lange dauert dann dieser Prozess mit, okay, ich habe das eingereicht, mit, okay, mein Buch ist gelistet, wie kann man das so grob einschätzen?
Du meinst die Dauer, bis es dann durch ist? Oder?
Genau.
Das sind eigentlich wenige Tage. Ich empfehle eigentlich immer, wenn man sagt, okay, ich möchte zum Tag X mein Buch veröffentlicht haben, sagen wir eigentlich immer, rechne mal mit 2 Wochen ungefähr. Meistens geht es schneller, aber es kann immer sein, durch Feiertage, durch Wochenenden oder so. Oder auch, wenn ganz, ganz viele Titel in einem Monat veröffentlicht werden, dass es sich einfach verzögern kann. Und deswegen ist man da mit 2 Wochen vorher eigentlich immer schon gut dabei, dass man das für sich auch gut planen kann, was das Thema Marketing angeht.
Ist auch, glaube ich, generell ein guter Tipp in der Hinsicht, dass man lieber großzügiger mit Puffer planen sollte bei sowas.
Ja, denn man weiß ja auch nicht, es muss ja gar nicht mal sein, dass wir das, weiß ich nicht, dass da jetzt irgendwie ein großer Schnitzer bei ist, dass das Buch abgelehnt wird, aber es kann ja auch einfach mal sein, dass ich irgendwas vergessen habe und deswegen muss es nochmal zurückgesetzt werden. Also so ein Thema wie, ich habe das Impressum vergessen oder auf meinem Cover fehlt der Barcode. Und das sind natürlich alles Themen, die halten so eine Veröffentlichung einfach auf. Und um das quasi so ein bisschen zu umgehen, sagen wir einfach, plan so ein bisschen großzügiger, dann kann da eigentlich auch nichts passieren.
Und wenn man jetzt nochmal im Hinblick auf Autorinnen und Autoren das Ganze betrachte, die das wirklich noch nie gemacht haben und das zum ersten Mal vielleicht ein Buch bei euch dann einreichen. Was sind so typische Fehler, die man da irgendwie sieht, die man vielleicht, wenn man das jetzt hier die Folge hört, vermeiden könnte, um vielleicht den Kundenservice bei euch, irgendwie den Schreibtisch ein bisschen leerer zu halten? Was sind so typische Fehler, die ihr irgendwie öfter mal seht?
Also eine Sache, die manchmal passieren kann, das hatte Jess ja auch kurz so angeschnitten, also wie muss mein Druck-PDF aufbereitet sein, damit es akzeptiert wird auf unsere Standards. Wir haben da Vorlagen, also da hilft auch wirklich immer mal ein Blick auf unsere Website. Es ist auch wichtig, dann den Cover-Rücken, also den Buchrücken richtig anzulegen. Da gibt es auch einen Kalkulator bei uns, der ganz genau sagt, so breit muss es laufen. Also das sind so Klassiker, wo es manchmal dann nochmal eine Abstimmungsschleife gibt, wo wir dann die Rückmeldung an die Autoren geben. Das passt an der Stelle noch nicht so ganz genau. Schau dir bitte die Datei nochmal an. Ansonsten ja, also mit diesem Thema Metadaten oder Schlagworte, was Jessie da auch sagte, da kann es auch manchmal sein, dass die falsch angelegt worden sind oder missverstanden wurden an manchen Stellen. Da sind dann aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Kundenservice dabei, da drauf zu schauen und da im Zweifel dann auch nochmal zu optimieren. Also das sind so beim Uploaden Klassiker, die da mal passieren können. Aber im Zweifel, wenn ihr da Unsicherheiten habt, wenn ihr schaut auf jeden Fall mal bei unserem Blog denn rein, da findet ihr entsprechend auch Artikel über das ganze Thema, wie lege ich wie was an, also auch gerade sowas Thema Buchblog, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man einen guten Buchblog realisieren kann, auch mit wenigen Mitteln. Entweder man nutzt halt Schreibprogramme, die das anbieten, Write Control, das ist zum Beispiel ein Schreibprogramm von uns. Wenn man aber wirklich auch ganz basal anfangen möchte, dann helfen auch manchmal tatsächlich Word. Also ich weiß, es gibt jetzt einen Aufschreiber, einigen, um Gottes Willen, Word ist nicht dafür gemacht, um Buchblöcke zu gestalten. Ja, stimmt. Aber für all diejenigen, die vielleicht jetzt eher mit einem geringeren Budget bei der ganzen Sache dabei sind, ist Word etwas, was vielen vorliegt. Und wir haben Vorlagen auf unserer Website, die kann man downloaden, wo man entsprechend dann seinen Buchblog einfließen lassen kann. Also da gibt es ein paar Sachen zu bedenken, auch wie so eine Titelei aufgebaut ist am Anfang. Also wie, wann kommt das Impressum, wann kommt der Titel, wann kommt eine Freiseite und dergleichen. Auch hier haben wir Videos auch auf YouTube beispielsweise in unserem Kanal, wo man wirklich da mal so durchgeführt wird. Und vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Jessie gesagt hatte. Sie sprach ja am Anfang davon, dass bei MyBOD, also unserem letztendlich Login, ich auch beim Buch meinen Autorinnennamen oder mein Pseudonym eingeben kann. Und das ist auch ganz wichtig. Viele nutzen ja tatsächlich ein Pseudonym. Und was bei uns mit drin ist in der Buchveröffentlichung, ist eigentlich gleich so ein Pseudonym-Service. Also ich stehe da nicht mit Klarnamen drin, ich muss auch keine Adresse eingeben, sondern das ist dann praktisch unsere Adresse, die im Impressum stehen wird, mit eurem Pseudonym, wenn ihr denn eins nutzt. Das heißt, ihr seid da komplett anonym unterwegs, wenn ihr es denn möchtet. Das ist etwas, was auch nicht alle anbieten. Das ist vielleicht nochmal so als ergänzender Hinweis, weil das bei vielen dann auch immer gerade bei der Erstveröffentlichung so ein bisschen im Hinterkopf spukt. Okay, nehme ich jetzt meinen Klarnamen, gehe ich also öffentlich sozusagen in so eine Buchveröffentlichung rein oder probiere ich mich erstmal unter einem Pseudonym aus. Also die Möglichkeiten habt ihr auf jeden Fall. Und bei einer Buchveröffentlichung über BOD wäre es dann auch so, dass ihr da auch keinerlei Adressen angeben müsstet.
Super spannend. Und wenn man jetzt an dem Punkt ist, dass man das eingereicht hat, es wurde alles genehmigt und ist dann in den entsprechenden Händlerlisten gelistet, das Buch. Wie sieht das dann im nächsten Schritt aus, wenn man jetzt sagt, okay, ich schau mir an, wie sehen die Zahlen aus oder was habe ich danach noch für Möglichkeiten, um irgendwie in diesen Prozess einzusehen mit, okay, wo verkauft sich das Buch, wie verkauft sich das, irgendwie so diese analytischen Aspekte vielleicht auch aus Marketing-Sicht.
Genau, ich habe gerade gewartet, ob Thorsten was sagen will. Ja, also du hast quasi eine Art Dashboard bei uns, das heißt, du kannst sehen, wie oft dein Print und oder E-Book auch verkauft wurde. bei Print ist es, glaube ich, sogar tagesaktuell. Thorsten, ergänzt mich, ja, genau. Beim E-Book ist es immer ein bisschen mit der Verzögerung. Also weil das nicht tagesaktuell an uns sozusagen zurückgespielt wird. Das kann sich also immer um ein paar Tage verzögern, dass ich das dann erst in meiner Statistik quasi einsehen kann. Und ich habe natürlich aber auch immer die Möglichkeit, wenn ich jetzt merke, diese Warngruppe, die ich gewählt habe oder die Verschlagwortung, irgendwie passt es nicht so ganz, kann ich da auch immer noch mal eingreifen. Das heißt, ich kann die auch, obwohl das Buch schon veröffentlicht ist, kann ich das auch noch mal verändern. Und viele AutorInnen nutzen zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich ändere vielleicht noch mal mein Buchcover, weil ich habe gemerkt, irgendwie mit dem Cover, was ich jetzt gewählt habe, erreiche ich gar nicht die Leute, die ich eigentlich erreichen will. Das machen nicht nur Self-PublisherInnen, sondern auch Verlage, wenn sie sich nochmal komplett mit dem Buch neu ausrichten möchten. Und dann spricht man quasi von einer Neuauflage eines Titels und kann das einfach nochmal optimieren. Wenn ich jetzt einfach im Verlauf merke, okay, irgendwie passt es doch nicht so ganz, wie ich mir das gewünscht habe. Und all das macht man quasi in dem eigenen Login über MyBOD.
Aber super spannend zu hören, dass man da auch nachträglich irgendwie noch das dann nochmal anpassen kann, weil ich stelle mir das jetzt vor, wenn man eine Auflage irgendwie gedruckt hätte und dann sagt, ah, vielleicht das und das ist mir dann doch durch die Lappen gegangen oder das Cover ist dann doch nochmal anders, dann hat man ja trotzdem die Auflage, auf der man dann irgendwie sitzt mit den alten Änderungen.
Genau.
Und bei dem On-Demand-Gedanken hat man das ja dann gar nicht. Dann ist ja einfach quasi, man lädt wahrscheinlich dann diese neue Datei hoch, die wird dann verifiziert oder ist dann aktualisiert und das nächste Buch, was gedruckt wird, hat ja dann die Daten oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau so. Ja. Also das ist auch etwas, warum zum Beispiel Wissenschaftsverlage beim Anfang von Print on Demand relativ früh dabei waren, weil da ohnehin mit kleinen Auflagen gearbeitet wurde und sich, jeder kennt das ja vielleicht, weiß nicht, Dirke Weltatlas-Nummer, ich weiß gar nicht, wo der mittlerweile ist, bei welcher Ausgabe, aber da wird ja mal schnell ein neuer Wissensstand reingesetzt und um dann zu vermeiden einfach, dass ich dann jetzt erstmal warten muss, bis sich eine Auflage abverkauft hat, um dann sozusagen die korrigierte, aktuellere Version zu publizieren, ist es genauso jetzt beim Print on Demand. Ich tausche im Hintergrund einfach die Datei aus mit den neuen Inhalten und bei Autoren und Autoren ist es dann vielleicht, ich habe hier nochmal Tippfehler korrigiert oder ich habe jetzt vielleicht nochmal eine Landkarte ergänzt oder dergleichen oder tatsächlich nochmal was an meinem Cover verbessert. Dann wird es einfach im Hintergrund ausgetauscht. Wir katalogisieren den neuen Titel nochmal und dann hat der Leser und die Leserin halt immer die Garantie, wenn sie das Buch kaufen, es ist immer die aktuellste, neueste Version.
Jetzt würde ich gerne über den Prozess hinaus, habe ich ja euch im Vorhinein schon fiese Zusatzfragen zukommen lassen. Denn ich habe gesehen, bei Books on Demand kann man ja auch auf einer Unterseite das Autorenhonorar bzw. die Autorenmarge sich ausrechnen lassen, je nachdem, was für einen Buchpreis man eingibt. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade Autorinnen und Autoren, die sich noch nicht mit dem Veröffentlichen und den Themen beschäftigt haben, dann irgendwie auch allgemein an den Punkt kommen, wo man hört, ja, als Autor oder Autorin mit dem Buch Geld zu verdienen, das ist gar nicht so leicht, wie man sich das eigentlich vorstellt. Man kriegt dann nur einen bestimmten Prozentsatz und vielleicht so ein bisschen dieses Bewusstsein zu schaffen, warum gibt es da denn so einen Prozentsatz, warum erhalten Autoren vielleicht nicht irgendwie den größeren Teil oder wie auch immer, dass man da irgendwie so ein bisschen dieses Bewusstsein schafft, wo gehen eigentlich diese anderen Prozente hin, welche Parteien müssen da irgendwie noch von diesem Buchverkauf mitverdienen?
Ja, also grundsätzlich setzt sich ein Buchpreis aus folgenden Komponenten zusammen. Wir haben auf der einen Seite immer die Mehrwertsteuer, das ist halt gegeben. Dann haben wir die Produktionskosten. Dann haben wir einteilig auch das, was der Handel verlangt, um das Buch halt zu vertreiben. Und das, was dann noch ist, das ist sozusagen der Anteil, der entweder sich dann Verlagen dann aufteilt mit ihren Mitarbeitenden und den Autoren oder halt im Self-Publishing entsprechend das, was die Autorenschaft von uns bekommt. Und das ist, je nachdem, ob wir jetzt im E-Book-Bereich sind oder im Print-Bereich, unterschiedlich. Im Print-Bereich ist es so, da empfehlen wir auch immer, unseren Preiskalkulator auf der Website einfach mal auszuprobieren. Das kann jeder zu jeder Zeit machen. Da ist praktisch funktioniert wie ein Baukasten. Da stelle ich mir mein Buch, so wie ich es mir vorstelle, zusammen. Also ich wähle das Format, wie groß es ist, welches Papier soll es bekommen, welchen Einband, also Taschenbuch oder Hardcover beispielsweise und wie viele Seiten soll es haben. Und dann sind dabei Farbseiten noch oder ist es alles reine Schwarz-Weiß? Und dann druckt oder dann spuckt dieser Kalkulator einen Vorschlagspreis aus, der liegt jetzt, sagen wir mal, bei 12 Euro Und dann zeigt er mir aber auch an, was ich denn von diesen 12 € an Honorar bekommen würde. Das sind in der Regel bei uns voreingestellt so um die 10% immer. Das ist vielleicht erstmal bei einigen denken sich, das ist viel, andere denken, das ist aber wenig. Da muss man in Relation einmal setzen. Also unbekanntere Autoren und Autoren beim Verlag kriegen so zwischen 5 bis 8% Autorenmarge. Die kriegen natürlich auch noch manchmal auch noch eine Vorauszahlung. Aber das ist halt der Vorteil im Self-Publishing, dass man da von der Marge her, vom Honorar her, mehr Prozente bekommt als beim Verlag. Und ich habe auch die Freiheit zu sagen, ich möchte mein Buch vielleicht nicht für 12 € verkaufen, sondern für 13 €. Und entsprechend kriege ich natürlich dann auch mehr Marge raus. Also da kann man sich einfach mal bei uns auf dem Kalkulator austoben und mal so schauen, was ist denn so ein Preis, mit dem ich gut arbeiten könnte und der für mich passen könnte. Da haben wir in der letzten Zeit auch, und das begrüßen wir auch, die Entwicklung, dass Bücher teurer werden. Das klingt jetzt erstmal vielleicht für einige Lesende nicht so schön, aber das Buch ist tatsächlich eins der wenigen Produkte, die über die Jahrzehnte hinweg eher günstiger geworden sind als teurer, wenn man die Inflation mal wegnimmt. Also so dieser klassische 10 € Mitnahmepreis für ein Taschenbuch. Da bewegen wir uns zum Glück weg. Also das ist halt einfach aus dem Hintergrund heraus, es wird nicht nur alles teurer, sondern wir wollen natürlich entsprechend auch, dass diejenigen, die an der Erstellung eines Buches beteiligt sind, auch entsprechend honoriert werden. Und das ist dann entsprechend auch für die Autoren und Autoren natürlich wichtig, dass man da auch ein bisschen vielleicht einen höheren Preis ansetzen kann. Im E-Book ist es so, da bekommt man bei BOD als Autorin, als Autor 70% vom Nettoerlös. Heißt, das, was die Shops uns übertragen an Marge für das Buch, davon gehen 70% an die Autorin oder den Autor. Das ist so das grobe Preismodell. Und dann muss man im Hintergrund natürlich noch haben, dass das Buch eins der wenigen Dinge ist in Deutschland, was noch eine Preisbindung hat. Das ist vielen vielleicht bekannt, einigen gar nicht mal so sehr. Also neben Medikamenten, also verschreibungspflichtigen Medikamenten, ist das Buch das einzige Produkt, was in Deutschland noch preisgebunden ist. Heißt, das Buch ist dann überall auch zum gleichen Preis noch verfügbar für Leserinnen und Leser. Nur das zum Hintergrund, wie sich so ein Preis dann auch zusammensetzt.
Und vielleicht dazu ergänzend noch, dass wir auch einen eigenen Buchshop haben, einen Online-Buchshop. Und wenn Lesende darüber die Bücher kaufen, dann erhalten die AutorInnen auch noch eine höhere Marge. Also weil da einfach der Buchhandelsrabatt quasi wegfällt. Und das nochmal so als Tipp, dass ja quasi darüber die AutorInnen, dass man die darüber einfach noch mehr verstärkt unterstützen kann, weil da einfach das Honorar dann noch höher ist.
Und vielleicht relativ spannend nochmal, was Thorsten eben gesagt hat, mit dass Bücher im Verhältnis relativ günstig geblieben sind. Finde ich auch eine verrückte Vorstellung, wenn man mal betrachtet, wie viel Freude man mit einem guten Buch hat. Irgendwie, dass man da mehrere Tage, je nachdem, wie schnell man das natürlich liest, aber eine gewisse Stundenzahl irgendwie mit dem Buch verbringt und eine gute Zeit und dann quasi für nur 10 €, wenn man sich das irgendwie mal in Relation setzt mit, weiß ich nicht, wie viel kostet ein Eintritt bei einem Freizeitpark heutzutage. Wo man dann viel anstehen muss und dann effektiv ein paar Stunden Spaß hat. Schon verrückt irgendwie, dass Bücher da in dem Verhältnis noch so günstig sind.
Und man kann sich die, wenn es zumindest ein Printbuch ist, danach immer noch ins Regal stellen und noch jahrelang angucken.
Ja, hat schöne Hintergründe bei Podcasts und Videocalls wie bei euch.
Obwohl ich zweimal
Also.
umziehen musste für den Hintergrund. Das weiß aber natürlich niemand.
Der Vorteil bei Books on Demand, das sind immer im Hintergrund Bücher, die schön aussehen.
Das
Das heißt, egal,
stimmt.
wo man hinziehen muss, es ist immer passend. Noch ein anderer Punkt, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe im Vorfeld, bei diesem Print on Demand, ich weiß nicht, als aus Laiensicht, gibt es da irgendwie dann Qualitätsnachteile oder Abstriche im Vergleich zu, wenn man das irgendwie in Auflagen mehr druckt oder wie sieht das mit dem Qualitätsmanagement aus?
Also wir drucken mit unterschiedlichen Methoden bei uns im Digitaldruck. Wir haben da auch zwei Abstufungen, je nachdem, was man drucken möchte. Also wo man als Laie wirklich keinerlei Unterschied sieht, ist, wenn es ein reines Textbuch ist. Also jetzt mal Taschenbuch, nur Text, also ein belletristisches Werk. Da müsste man schon mit einer Lupe ran, also so einem Fadenzähler nennt sich das dann. Also da sieht man denn, dass die gedruckten Buchstaben etwas anders auslaufen, wenn die jetzt beispielsweise mit Tintenstrahldruckmaschinen bei uns im Digitaldruck gedruckt worden sind oder halt über eine Offset-Druckmaschine. Aber da, das kriegt die durchschnittliche Leserin, der durchschnittliche Leser gar nicht mit. Etwas anders sieht es aus, wenn ich zum Beispiel im Kunstbuchbereich unterwegs sein möchte. Oder wir haben ja am Anfang von euch beiden gehört, ihr fotografiert gerne. Also wenn ihr so ein Fotoalbum beispielsweise produzieren lassen könnt, wollt, das könnt ihr auch mit uns machen. Das funktioniert auch. Der Druck ist mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr gut geworden. Aber das ist immer noch manchmal eine Herausforderung, großflächiges, vielfarbiges zu bedrucken. Da stößt manchmal, also gerade wenn man die Bücher dann nebeneinander legt, die Digitaldrucktechnologien noch an eine gewisse Grenze. Aber da hat sich in den letzten Jahren so unfassbar viel getan. Und allein in der Zeit, in der ich hier bin, hat sich da technisch so viel entwickelt, dass der Unterschied in dem speziellen Bereich auch jetzt noch immer kleiner wird. Also wenn es jetzt um das Thema Qualität geht, da muss jetzt keiner Bauchschmerzen haben, wenn es heißt, ich mache es im Print on Demand, ganz im Gegenteil. Also da kommt dann noch eher im Guten hinzu, dass ich dann auch noch eher was für die Umwelt tue, als wenn ich das jetzt im Auflagendruck irgendwo in größerer Stückzahl produziere. Und wir haben auch etwas, das nennt sich Print. Da kann ich einfach auch mal ein Testexemplar meines Buches drucken lassen. Also das Produkt selbst kostet nichts, das ist kostenfrei. Ich zahle dann praktisch nur das eine Buch, was ich einmal drucken lasse, und das Porto, um es mir zuzuschicken. Und das empfehlen wir dann auch durchaus Autoren und Autoren, manchmal auch, wenn sie vielleicht noch ganz am Anfang stehen. Macht mal euer Buch, also legt es so an, wie ihr es eigentlich auch veröffentlichen möchtet, und dann könnt ihr es einmal mit BOD Print euch zukommen lassen, schicken lassen. Dann habt ihr einmal so ein Korrekturexemplar praktisch in der Hand und könnt nochmal reingucken, ist die Ausstattung so, wie ich es mir vorstelle, mag ich das Format, mag ich das Papier, was ich ausgewählt habe, sitzt alles richtig da, wo ich es haben möchte. Und das ist auch nochmal eine Vergewisserung für all diejenigen, die noch ein bisschen unsicher sind. Das hilft dann auch nochmal ganz stark. Dann hat man es einmal schon mal in der Hand gehabt. Und dann kann man guten Gewissens auf den Veröffentlichungsbutton bei uns in der Strecke klicken. Und dann weiß man auch, so wie ich es jetzt in den Händen habe, sollten es auch entsprechend meine Leserinnen und Leser dann bekommen.
Und ihr habt ja schon zwischendurch immer erwähnt, es gibt ja auch viele Zusatzinformationen von euch in Bezug auf Buch veröffentlichen, gestalten, alles rundherum, wie man das bei euch veröffentlicht. So als kleine Werbesektion, dafür sind wir auch ein bisschen hier. Wenn man jetzt mehr über Books on Demand erfahren will und vielleicht auch diese ganzen Inhalte, vielleicht, Jessi, vielleicht auch ein bisschen dein Part, du schreibst die ganze Zeit diese ganzen Inhalte, jetzt endlich der Zeitpunkt, wo wir es auch bewerben. Wo kann man mehr um diese ganzen Themen erfahren? Was sind da so eure Lieblingsplattformen, die ihr so bespielt?
Genau, also unabhängig jetzt von unserer Website und unserem Blog findet man uns eigentlich auf fast allen gängigen Social-Media-Plattformen. Auf Instagram sind wir tatsächlich am aktivsten, also da findet man von den Themen, also Schreiben, Gestalten, Veröffentlichen, Vermarkten-Tipps, als auch Buchempfehlungen für Lesende. Wir sprechen da immer mal wieder mit AutorInnen über bestimmte Sachen. Also zuletzt haben wir mit der Autorin Philippa Penn über das Thema Lektorat gesprochen. Also da kann man sich auch Tipps von anderen sozusagen einholen und sich auch untereinander vernetzen. Es gibt immer mal wieder quasi eine Aktion von uns, die nennt sich Schreibbuddy. Das geht vor allen Dingen an all diejenigen, Elias, wie du es vorhin gesagt hast, man sitzt ja ganz oft alleine an seinem Schreibtisch und schreibt und kriegt von der Außenwelt nicht so viel mit. Das empfehlen wir eigentlich immer, um sich quasi mit anderen zu vernetzen und auszutauschen und auch da zu merken, okay, ich bin wirklich nicht allein mit meinen Themen und mit meinen Sorgen. Ansonsten findet man uns natürlich noch auf Facebook. Auf Twitter sind wir aktuell nicht so aktiv, aus diversen Gründen, die ich jetzt nicht weiter ausführe. Ansonsten findet man uns aber auch noch auf YouTube. Da hat Thorsten auch schon ein paar Themen gesagt, die man dort finden kann. Also wenn es zum Beispiel um das Thema Impressum geht, Word-Vorlagen benutzen, Druckdateien anlegen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Schreibworkshops, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die man auch jetzt noch aktiv quasi mitmachen kann von AutorInnen und findet da einfach quasi ähnlich zu Instagram vieles zum Thema Buchschreiben, Veröffentlichen und Vermarkten. Und ansonsten findet man uns auch noch auf Facebook. da kriegt man auch immer mit, wenn wir auf bestimmten Events sind, also von der Frankfurter Buchmesse über die Leipziger Buchmesse, zu unterschiedlichen Literaturveranstaltungen teilen wir da auch immer Fotos. Also selbst wenn man nicht selber vor Ort sein konnte, dann ist da die Plattform, wo man sich das auch nochmal im Nachhinein anschauen kann. Und dann sind wir zuletzt auf der Unterhaltungsplattform, sie nennt sich ja selber nicht so gerne Social-Media-Plattform, TikTok unterwegs. Und um die Frage vorwegzunehmen, ja, wir haben auch mal ein Video gemacht, bei dem wir tanzen. Thorsten hat sich da sehr, sehr gut rausgestohlen. Der macht das nicht mit mir, sondern meine Kollegin Rebecca. Und da ist sowohl viel zu holen für Lesende, weil wir da auch ganz viele Neuerscheinungen vorstellen und so ein bisschen in die Welt tragen, als auch Tipps für angehende AutorInnen teilen. Also das in unserer Brust schlagen quasi immer so ein zwei Herzen, nämlich an die AutorInnen, als auch natürlich an die Lesenden, weil wir denen natürlich auch zeigen wollen, was für tolle Bücher bei uns veröffentlicht werden.
Sehr cool. Wie schon am Anfang der Folge erwähnt, alle Links dazu findet ihr, wie gehabt, in den Shownotes und der Videobeschreibung. Und da würde ich jetzt zum krönenden Abschluss mit euch noch in die bekannte Fragerunde gehen, die jeder Gast bei mir durchmachen muss. Und würde einfach mit der ersten Frage anfangen. E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugt ihr und warum? Thorsten, gerne anfangen.
Die Reihenfolge wäre bei mir Buch, Hörbuch und ganz weit weg das E-Book. tatsächlich, also ich bin sehr haptischer Leser, ich mag das einfach. Für mich ist Lesen auch Entschleunigung und ich genieße es dann einfach auch, mich mit dem Buch einfach bewusst zurückzuziehen. Ich lese tatsächlich auch viel dann irgendwie abends noch im Bett, was manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn man sehr müde ist und dann einzelne Seiten mehrmals lesen muss. Aber ich mag einfach auch Bücher. Ich mag auch Bücher gern um mich herum haben. Also von daher, ich kann nachvollziehen, wenn Menschen sehr gern E-Books lesen, hat ja auch seine rein praktischen Vorteile. Ich sperre mich gegen solche Vorteile. Ich bin sehr altmodisch unterwegs und ich mag einfach schöne Bücher und freue mich auch, wenn Bücher schön gemacht sind. Und dann, wenn ich dann halt mal unterwegs bin, finde ich es trotzdem aber auch mal ganz nett, ein Hörbuch zu hören. Oder ein Hörbuch eher so ist bei mir dann, was ich dann gern nebenbei höre, wenn ich mich gar nicht so sehr vielleicht jetzt fokussiere auf das einzelne Buch, sondern dann mache ich nochmal irgendwas dazu. Weiß nicht, ich koche oder ich räume auf oder was auch immer. Wenn dann alle Stricke reißen, dann greife ich auch mal zum E-Book.
Okay, ich bin an der Reihe. Die Reihenfolge ist tatsächlich bei mir identisch, also Printbuch, Hörbuch und E-Book. Ich habe keinen E-Reader, maximal hier auf der Arbeit, wenn ich den mal brauche. Aber ich bin da auch wie Thorsten, gerade in einer Welt, die super digital ist, in der wir zum Beispiel wegen unseres Jobs ständig auf Handys gucken, in Laptops gucken, freue ich mich einfach immer, ein Buch in der Hand zu haben, das mich nicht anleuchtet. Und was einfach sowohl von der Haptik als auch von der Art des Lesens total entschleunigt. Und das ist für mich immer so eine kleine Auszeit, wenn ich mir die dann selber gönne. Und da brauche ich einfach ein Printbuch in der Hand. Da kommt für mich ein E-Book nicht dran. Und dann passiert es auch schon mal, dass ich auf eine längere Reise, 5 Bücher mitschleppe, die a 300 Seiten haben und mich da selber für verfluche. Und trotzdem habe ich mir bisher kein E-Reader gekauft, weil ich einfach das Buch gerne in den Händen haben möchte. Und da geht es um das Anfassen, um den Geruch und ja, ich verfalle ins Schwärmen. Also Printbuch an Stelle 1 und Hörbuch an Stelle 2. Das lerne ich gerade so ein bisschen zu lieben, ehrlicherweise. Ich habe lange keine Hörbücher konsumiert und seit Anfang dieses Jahres gibt es über uns auch die Möglichkeit, Bücher als Hörbuch zu veröffentlichen. Und seitdem taste ich mich da so ein bisschen ran und habe es auch für mich entdeckt, genau wie Thorsten sagt, wenn ich nicht komplett entspannen will, sondern so ein bisschen Unterhaltung brauche im Alltag. Ich koche super gerne und höre dabei gerne Hörbücher oder puzzle dann mal und höre dabei irgendwie was. Und das ist dann quasi so ein bisschen so ein Beiwerk. Und auf Platz 3 kommt das E-Book.
Ja, das Problem bei E-Books ist ja auch so ein bisschen, dass sich das Bücherregal nicht füllt.
Ja, da genau. Also wir haben da mal so ein passendes Reel dazu veröffentlicht. Das ist der einzige Nachteil quasi am E-Book. Ich kann es danach nicht wie eine kleine Trophäe in mein Buchregal stellen. Und ja, da ist mein Interior-Herz, verkraftet das nicht, das Buch danach nicht ins Regal zu stellen. Ich glaube, ich wäre sogar so, würde ich ein E-Book oder ein E-Reader haben und das lesen, würde ich mir danach sofort das Printbuch bestellen, weil dann muss es in mein Regal. Und das ist irgendwie auch nicht so. Also es ergibt einfach keinen Sinn.
Dann kann man auch direkt das Printbuch
einfach kaufen. Genau, da kann man direkt das Printbuch kaufen.
Cool. Die nächste Frage, welches Buch lest ihr momentan, beziehungsweise habt ihr zuletzt gelesen? Liebe Jessie, gerne anfangen.
Ich lese gerade 22 Bahnen und jetzt habe ich die Autorin vergessen. Das ist natürlich total schlecht. Vielleicht kann das jemand nachgucken, dann beantworte ich die Frage nochmal. Aber sonst genau, 22 Bahnen lese ich gerade. Das ist ein Buch, was ich den Leuten immer sehr ans Herz legen kann, aber es ist auch kein leichtes Buch. Also es geht auch viel um Traumata und das Thema Alkoholkonsum und ja, das Buch hat auch eine Triggerwarnung, die sollte man sich da auch auf jeden Fall vorher durchlesen, aber es ist auf jeden Fall ein Buch, was mich sehr, sehr in den Bann gezogen hat und bin quasi auf den letzten Seiten.
Habe ich das richtig recherchiert? Ist das von Caroline Wahl?
Ja, danke, genau. Ist, glaube ich, sogar ein Debütroman und ich habe am Anfang so ein bisschen gebraucht, um so reinzukommen, gerade weil die Dialoge ein bisschen anders geschrieben sind, aber ja, auf Seite 10, 20 hat es mich direkt gepackt und ich kann es sehr empfehlen. Ich lese es sehr gerne.
Thorsten, du bist dran. Welches Buch hast du zuletzt gelesen und liest momentan?
Jetzt ist Thorsten bei mir weg. Oh nein. Jetzt ist er wieder da.
Jetzt ist Thorsten wieder da.
Ah, okay. Ja, ich glaube, mein Strom ist gleich weg.
Oh, oh.
Ich hoffe, es klappt noch die letzten 9%. Ja, Jesse hat es ja schon eben so ein bisschen geframed, was ich gerne lese. Und ich lese aktuell einmal von John Matthews die Legende von König Artus und den Ritter der Tafelrunde. Das ist so eine Neuinterpretation des Stoffes, ist bei Klett Cotter erschienen. Und dann auch noch parallel Der Untergang Numinors, auch hier wieder Tolkien am Start. Das sind so die zwei Bücher, die ich aktuell lese.
Okay, dann die nächste Frage. Was ist für euch das Wichtigste an einer Geschichte, Thorsten?
Oha.
Das sind die leichten Fragen.
Das ist so die Frage nach dem Bestseller-Code. Was ist für mich an einer Geschichte wichtig? Dass sie schon, also sie muss auf welcher Ebene auch immer Emotionen natürlich versuchen zu wecken und mich dadurch auch anzusprechen. Also ich lese auch gern ein Sachbuch zwischendurch, wenn gerade Geschichte ist ein Thema, was mich, oder Politik, was mich durchaus interessiert. Da ist es dann eher auf so einer Interessensebene, da sind die Mechanismen anders. Also da geht es eher dann darum, wie vermittel ich Wissen auf eine angenehme Art und Weise, dass ich es verarbeiten kann, dass ich es auch gern lese. Und beim belletristischen Werk ist es dann wirklich eher das Thema, es muss mich emotional irgendwo packen. Die Geschichte muss mich mitreißen können. Ich möchte gern, was Jessi auch damals oder am Anfang des Podcasts sagte, ich möchte abtauchen können in eine Geschichte. Und das ist so das, was dann auch idealerweise auf den ersten Seiten passieren sollte. Also früher habe ich mich tatsächlich doch, ich konnte Bücher nicht weglesen, hatte dann immer ein schlechtes Gewissen gehabt, deshalb habe ich auch Bücher, die mir eigentlich gar nicht so gefallen haben, durchgelesen. Das habe ich mittlerweile gelernt, nicht mehr zu tun. Und deshalb sollte das auch beim Buch bei mir schon wirklich in den ersten 10, 20 Seiten, 30, 40 Seiten passieren, dass ich dann sage, okay, jetzt irgendwas huckt mich an diesem Buch, irgendwas packt mich, irgendwas zieht mich mit rein. Das kann einfach eine interessante Geschichte sein, ein anderer Blickwinkel. Oder halt, wie gesagt, auf einer emotionalen Ebene, dass mich da das Thema mitnimmt. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, die Frage ist, glaube ich, so gar nicht so einfach zu beantworten. Vielleicht hat Jessi dann eine bessere Antwort.
Also ich habe dich auf jeden Fall sehr gut verstanden, weil auch da sind wir uns wieder sehr ähnlich. Bücher müssen irgendwas in mir auslösen. Also ob es jetzt das Thema Fröhlichkeit ist, Trauer, Wut. Also ich liebe einfach Bücher, die mich auch einfach in so Gefühlsregungen schubsen, die ich vielleicht lange nicht gefühlt habe. Oder die Themen erzählen, die ich selber noch gar nicht so gespürt habe. Und das ist unabhängig davon, dass es mich auch mal in fremde Welten zieht, wenn ich mal ein Fantasy-Buch lese, ist es einfach das Gefühl, was ich quasi habe, wenn ich das Buch lese. Und einfach das, ein Buch muss es irgendwie schaffen, dass ich den Alltag um mich herum vergesse. Ob der jetzt gut oder schlecht ist, ist da mal völlig außen vor. Aber für mich ist das ein Buch irgendwie besonders, wenn ich einfach stundenlang lese und gar nicht merke, wie viel Zeit vergeht. Und das ist einfach ein Thema, da könnte ich stundenlang drüber philosophieren und über die Liebe von Büchern, weil, weiß ich nicht, es ist einfach ein so schönes Medium und ich liebe einfach immer ein Stück der AutorInnen sozusagen in mir mit aufzunehmen, wenn ich deren Geschichten lese. Und dass ich einfach, ja, einen Teil deren Leben sozusagen durch die Geschichten, ja, mitnehme. Und das ist irgendwie das, was ein gutes Buch für mich ausmacht.
Mhm. Dann habe ich zum Glück jetzt für euch eine einfache Frage. Was ist bisher euer Lieblingsbuch?
Ei, das ist ja ungefähr so schwer wie das Thema, was macht ein gutes Buch aus?
Was, findest du?
Ja, schon. Ich glaube, ich habe nicht das liebste Buch, aber welches mich seit langem quasi so umgehauen hat, ist Alte Sorten von Ewald Ahrens. Ich glaube, es gibt kein Buch, was ich häufiger verschenkt habe und von dem ich häufiger in Schwärmen geraten bin. Einfach weil der Erzählstil ein ganz besonderer ist. Also der ist sehr ruhig, der ist sehr detailliert. Ich beschreibe es immer so, wie wenn ich das Buch lese, dann kann ich die feuchte Erde riechen und ich habe quasi auch die aufgeschnittene Birne in meiner Hand. Also es ist einfach ein sehr, sehr visuelles Buch im positiven Sinne und ja, fast schon poetisch. Und das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich sehr, sehr liebe und froh bin, dass das in meinem Buchregal steht. Ich gebe den Kelch weiter an Thorsten.
So, ich hoffe, mein...
Sonst musst du kurz hierher kommen. Wenn dein Computer gleich ausgeht, kommst du einfach hierher gesprintet. Das ist ja das Gute. Wir sitzen ja im gleichen Büro.
Die nicht so ganz einfache Frage nach dem Lieblingsbuch. Also bei mir ist es, glaube ich, auch immer ein bisschen... Es gibt Bücher, die begleiten mich länger und manche begleiten mich relativ über einen gewissen Zeitabschnitt meines Lebens. Also das ist... Es gibt Bücher, die haben mich stark durch meine Kindheit gebracht und da auch sehr geprägt und waren derzeit wirklich so... sehr, sehr wichtige Bücher entsprechend für mich und andere begleiten mich dann wirklich schon sehr, sehr lang. Also das ist, ich würde jetzt auch gar nicht einzelne Bücher so wirklich auf dem Podest heben. Ich finde das immer ein bisschen schwierig und das liebste Buch ist häufig auch das, was ich noch gar nicht gelesen habe, sondern was bei mir dann auf dem Stapel liegt und zu dem ich als nächstes greife. Also als über großer Fantasy-Fan ist natürlich sowas wie einfach Der Herr der Ringe einfach ein Thema für mich. Ich mag es, ich liebe es und das wirklich, seit ich es mit, ich glaube, 13 zum ersten Mal gelesen habe. Aber dann gibt es halt auch durchaus Zeitgenössisches, was ich einfach super spannend finde, weil es mir dann zu gewissen Themeninhalten neue Perspektiven auch eröffnen. Und von daher tue ich mich dann immer auch ein bisschen schwer, so mit irgendwie, das sind meine Top 3 oder das ist mein allerliebstes Buch.
Ja.
Das wird dann, glaube ich, auch dem einzelnen Buch immer schwer gerecht und dafür gibt es auch einfach zu viele tolle Bücher. Also das, ist immer so auch die Frage nach, weiß nicht, liebster Musik oder dergleichen.
Okay, ich habe gemerkt, dass meine Fragen nicht einfacher werden, deswegen
verkaufe
ich sie auch gar nicht erst so. Oh nein, Thorsten, wir haben Thorsten verloren.
Jetzt ist Thorsten weg, vielleicht kommt er hier gleich durch das Büro gerannt.
Dann konfrontiere ich dich schon mal mit der letzten schweren Frage, die habe ich mir extra für dich ausgedacht. Welcher Titel soll am Ende deines Lebens auf deiner Biografie stehen?
Elias, das ist nicht dein Ernst.
Ich dachte zum Abschluss noch mal ein bisschen was Seichtes.
Also welcher Titel?
Welcher Titel soll am Ende deines Lebens auf deiner Biografie stehen?
Uff. Thorsten, jetzt komm, du musst jetzt hier für die ganz, ganz schwere Frage
Thorsten,
kommen.
Thorsten, bleib lieber weg.
Ja, vielleicht bleibst du lieber weg. Ich weiß es auch nicht genau. Welcher Titel sollte am Ende meines Lebens auf meiner Biografie stehen? Boah.
Eine fiese Frage, oder?
Vielleicht Und sie warf Konfetti in die Luft und liebte das Leben. Vielleicht steht das da.
Das gefällt mir, das ist cool.
Jetzt mal so ins Blaue geschossen, ohne dass ich groß drüber nachgedacht habe. Aber ich glaube, das passt ganz gut zu mir.
Ja, vielleicht als Überbrückung, bis Thorsten wieder da ist. Ich habe mir natürlich auch schon Gedanken drüber gemacht.
Aber Thorsten, du kannst uns auch einfach hier kurz herkommen und hier in mein Mikrofon sprechen. Thorsten zieht ein Kabel hier raus.
Thorsten legt den halben Laden nochmal aus.
Okay, ich glaube, er will seinen Computer doch nochmal kurz anmachen.
So okay. Dann überbrücke ich die Zeit einfach und erzähle, ich habe mir natürlich auch schon Gedanken darüber gemacht. Mhm. Und ich glaube, der Titel für meine Biografie wäre ganz cool, die Geschichte des Geschichtenerzählers.
Okay. Ja.
Ich glaube, damit könnte ich ganz gut leben.
Ja, finde ich auch gut. Ja, es ist ja eh immer die Frage, also wie die Frage, was ist das beste Buch? Also wenn du Leute natürlich fragst, die sich viel damit beschäftigen, ist das immer schwieriger. Ne? Also je mehr man natürlich liest und konsumiert und selber auch schreibt, desto schwieriger wird es, so eine Frage zu beantworten. Denn es sind so viele großartige Bücher auf dieser Welt und dass man nicht alle lesen kann, bricht mir sowieso das Herz. Dass man gar nicht die Zeit hat, überhaupt alles zu lesen. Also das Thema Fear of Missing Out ist beim Thema Bücherlesen auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und es ist einfach eine zu große Leidenschaft. Deswegen, ja, sich da zu beschränken, ist sowieso, finde ich, so schwierig.
Ja, voll. Aber was auch Thorsten vorher erwähnt hat, fand ich ganz spannend, dieses, wenn man mit einem Buch vielleicht wirklich so gar nicht warm wird, ich meine, Lesen oder Bücher sind ja auch super subjektiv und Geschmackssache.
Absolut,
und das hatte ich auch sehr lange am Anfang, dass ich dann wirklich ein schlechtes Gewissen hatte und die Bücher, auch wenn sie mich nicht abgeholt haben, immer noch bis zum Ende gelesen habe. Aber wie du auch schon gesagt hast, dann dieses, aber du könntest auch jetzt vielleicht das nächste Buch anfangen, das ist vielleicht dann dein potenzielles nächstes Lieblingsbuch oder das hole ich mehr ab. Das ist irgendwie so ein Ding, was ich irgendwie auch erst mit der Zeit so für mich gelernt habe. Dass das auch okay ist.
Ja, und das ist ja genau das Thema bei Rezensionen, wo man als Autorin natürlich total Angst vor hat, vor den ganzen negativen Stimmen. Denn natürlich kann man nicht, alle Leute glücklich machen. Also fragst du 10 Leute, wie schmeckt dir Pasta? Sagen 5, finde ich super, und 5 sagen, ich mag lieber Reis. Und genauso ist es natürlich auch beim Thema Buch. Einfach total eine subjektive Wahrnehmung und wie man, vielleicht auch in welchem Setting man sich gerade befindet, wenn man zu dem Buch greift. Also es gibt Bücher, die habe ich halt irgendwann mal zur Seite gelegt und habe sie später nochmal gelesen und habe dann gefühlt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dieses Buch zu lesen.
Ja, das ist auch ein guter Punkt. Thorsten ist auch wieder da. Willkommen zurück.
Du wolltest dich nur vor der sehr, sehr schwierigen Frage drücken, die dir Elias jetzt nochmal stellen wird.
Ich habe mir gedacht, die letzte Frage soll angenehm leicht werden. Welcher Titel soll am Ende deines Lebens auf deiner Biografie stehen?
Das Buch, was ich als letztes gelesen habe? Oder?
Nee, wenn du jetzt über dein Leben
Ach am so, Ende mein der Biografie. Leben. Mein das der Titel meines Lebens. Oha.
Ja, siehst du, das war gar nicht so einfach.
Einfache Fragen, um Gottes Willen.
Also wir haben die beide beantwortet, die Frage.
Ist das so? Na, dann ist ja gut. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit, um mir diesen Titel zu überlegen.
Wir können so ein Jingle, so ein Jeopardy-Musik-Ding.
Naja, ich meine jetzt eher im übertragenen Sinne, dass ich
Ach
jetzt...
Ach so, ja, bitte. Ja, bitte noch ganz lange.
Ach, Gottes Willen, sehr schwere philosophische Frage, ohne dass man da jetzt nicht so ins absolut Sentimentale oder Kitschige abdriftet.
Vielleicht muss man das ja auch bei der Frage. Ich finde, die sieht immer so ein bisschen unscheinbar aus, aber da steckt irgendwie ganz, ganz viel Tiefe irgendwie drin.
Ja, deshalb. Also das ist ja eine Verdichtung von hoffentlich vielen, vielen Jahrzehnten in einen kurzen Satz. Und das ist, ich kann mir vorstellen, viele, die schreiben und an einem Buch sitzen, auch sehr stark nachempfinden können. Allein für das Buch jetzt einen vernünftigen, ihr Buch einen Titel zu bekommen, also ein guter Buchtitel ist ja auch schon, wenn man jetzt aus Marketing-Sicht guckt, auch schon wieder so die halbe Miete.
Ja. Und wie lautet der Titel?
Wie war denn dein Titel, Jessi?
Was habe ich gesagt? Ich glaube, ich habe sowas gesagt wie, und sie warf Konfetti in die Luft, denn sie liebte das Leben.
Ah,
Und ich fand, das passt ganz gut zu mir. Also du kennst mich jetzt ja auch schon sehr lange.
Ich glaube, das ist ja, nee, passt auf jeden Fall. Mhm. Weiß ich nicht, sowas wie Kopf in den Wolken vielleicht. Also um es jetzt mal ein bisschen zu verkürzen.
Kopf in den Wolken und 5 Tassen Kaffee.
Und 5 Tassen Kaffee, ja, auch nicht schlecht.
Die wir sollten zusammen ein Buch schreiben, Thorsten.
Ja, genau, das ist der Untertitel dann.
Finde ich eine gute Kombo. Konfetti, Tassen Kaffee und Kopf in den Wolken. Finde ich einen sehr, sehr guten Abschluss. Denn, ihr Lieben, wir sind leider am Ende der Folge, auch wenn ich noch stundenlang mit euch weiterreden könnte. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen und mehr über Books on Demand zu erfahren. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zugesagt habt und dabei wart.
Ja, vielen Dank nochmal von uns, dass wir überhaupt dabei sein durften. Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Dem kann ich mich nur anschließen. Und solltet ihr da draußen noch Fragen haben, dann glaube ich, haben wir es deutlich gemacht. Schreibt uns gern. Also Jessi erreicht ihr auf jeden Fall über Social Media. Ansonsten, wir haben auch noch info@bod.de. Das ist unsere allgemeine Anlaufstelle für Autoren und Autoren. Oder kommt mal dann vielleicht bei der nächsten Veranstaltung vorbei. Also wie gesagt, Frankfurter Buchmesse ist auch nicht mehr so weit hin. Und wir machen auch tatsächlich drumherum auch gerne mal verschiedenste Events und Veranstaltungen mit unseren Autoren und Autoren zusammen. Also haltet da auch gerne die Augen offen.
Sehr cool. Und dann bleibt mir ganz am Ende nur noch in der Abmoderation zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform oder auf YouTube. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen fantastischen Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören bzw. sehen uns in der nächsten Folge.